Herzlich willkommen zu einem neuen Morning Matters, beziehungsweise heute mit einem Rat der Weisen. Mit mir dabei ist der Marc, Dennis und der Jonas.
Hallo.
Ich bin der Daniel, ich mache die Moderation für diese Reihe und es geht heute um Dungeon Crawl Classics. Warum geht es um Dungeon Crawl Classics? Weil in den USA gerade die Spawn of CyclopsCon läuft. Und da wir nicht zugegen sind, aufgrund unter anderem der Zeitverschiebung und weil einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, machen wir zumindest was Kleines. Und diese Kleinigkeit ist eben dieser Rat der Weisen, in dem wir Fragen rund um Dungeon Crawl Classics beantworten. Wenn ihr Fragen zu DCC habt, sei es eine Regelfrage, sei es eine inhaltliche Frage, keine Veröffentlichungsfragen, die sind nicht ganz so spannend, da kann ich vielleicht irgendwann nochmal näher drauf eingehen. Spannender sind eher so Fragen rund um Themen. Und um das Ganze mal zu starten, würde ich einfach mal eine Frage stellen. Wie wichtig ist der Trichter, wenn man DCC spielt? Vor allen Dingen, wenn man neu dabei ist. Wie wichtig ist das, sich einmal durch so einen Trichter gekämpft zu haben? Jonas.
Sehr wichtig. Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal von DCC. Und es ist einfach, es gibt den Charakteren einen ganz besonderen Hintergrund. Ich denke mir nicht die Hintergrundgeschichte aus, ich erlebe die. Und das macht einfach ein ganz anderes Spielgefühl dann auch für den Charakter aus. Ich kann halt wirklich sagen, ja, ich habe einen Dämonen erschlagen, indem ich ihm Käsesoße auf die Augen geschüttet habe, ist vorgekommen. Es war kein Dämon, es war ein Chaos First.
War nur ein Chaos Lord, ja.
Das kann ich dann wirklich auch behaupten, ne? Und nicht sagen, ja, mein Dorf wurde von Orks niedergebrannt. Es ist einfach spannender. Nichtsdestotrotz, der Trichter ist nicht das Einzige bei DCC. Noch besser wird's ab Stufe 1. Da wird's noch geiler. Der Trichter ist schon geil, aber es wird dann noch geiler.
So. Ja, also ich würde sagen, der Trichter ist wichtig, weil es eben auch so eine Art Bootcamp ist für euch. Also wenn ihr neue Spieler und Spielerinnen habt, lernt man so ein bisschen die Denke, die hinter den DCC-Abenteuern steht. Da ist ja auch wirklich so, stecke ich meine Hand mal in die Falle, weil mein Charakter das tun würde, da mache ich eine gute Rollenspiel-Szene raus. Nein, du bist dann tot oder die Hand ist ab, zumindest im besten Fall. Solche Sachen lernt man dann, ohne dass ein ausgearbeiteter Charakter da ein frühes Ende findet. Also nicht so früh jedenfalls. Man lernt, wie man zu denken hat, man lernt, wie der Stil der Abenteuer funktioniert und man erfindet eben auch Charaktere, die man gut findet, einfach im Spiel. Denn diese, wie wir oft schon mal erwähnt haben, diese Null-Level-Figuren entwickeln doch eine Menge Persönlichkeit. Man hängt dann doch nach einer Stunde ganz schön dran, wenn er dann plötzlich doch sterben muss. Und das ist einfach ein Teil der Charaktererschaffung. Nichtsdestotrotz gibt es auch DCC-Varianten, die komplett ohne Trichter auskommen. Zum Beispiel DCC Langmar. Da gibt es ganz andere Mechanismen. Also man kann auch ohne, aber er ist wichtig.
Genau, also ich würde für die erste Spielsitzung auf keinen Fall auf den Trichter verzichten, aber für konsequente Runden kann man den, wenn man die Spieler schon in das System eingearbeitet hat, die Spieler schon in die Welt eingearbeitet hat, wenn man bereits ein Konzept hat, ein Konzept zum Beispiel, wir möchten jetzt die Shadow Mountain Kampagne spielen, wir möchten nicht mit dem Vorgeplänkel anfangen, wir möchten gleich das Hauptabenteuer anfangen, dann steigen wir halt auf Stufe 4 ein. Das kann man schon machen, aber da muss man sich dann halt selber ein bisschen Mühe reingeben, weil es gibt keine offiziellen Charaktererschaffungsregeln für Stufe nicht null. Da muss man sich dann halt ein bisschen überlegen, wie man das handelt. Und für eine eher offene Runde, wo man einfach mal einen Trichter spielt und danach sich überlegt, ja, ich gucke dann mal, nächste Woche spielen wir wieder und bis dahin überlege ich mir, was unser Stufe 1 Abenteuer will, ist auf jeden Fall der Trichter essentiell, weil der auch den Charakteren eine Abenteuermotivation gibt. Die Welt von DCC wird eher als mundan oftmals beschrieben, aus Sicht der Bauern, im Sinne von, man kommt nicht viel rum, man hört Geschichten, aber niemand hat eine Motivation, groß durch die Welt zu reisen. Und nachdem dir etwas Trichtermäßiges passiert ist, wirst du definitiv nicht wieder in so ein Leben zurück können. Da haben deine Charaktere schon eine intrinsische Motivation, auf Abenteuerreise zu gehen, auch wenn das kein gesundes Gewerbe in der Welt von DCC ist.
Ich habe vorhin kurz in das DCC College reingehört, was auf der derzeitigen CyclopsCon lief. Und ich paraphrasiere das mal ganz grob. Daniel J. Bischoff sagte mal, es geht darum, wenn du als Abenteurergruppe dich durch die Höhlen des Chaos gekämpft hast, den Planeten in einer Glaskugel als Gegenstand gefunden hast, den Fürsten des Universums vernichtet hast, dann steigst du auf Stufe 1 auf und spielst DCC weiter. Das ist so der Pitch für dieses Spiel. Ja, es ist episch auf Stufe 0. Also du musst nicht dich emporkämpfen, um irgendwas Tolles zu erleben. Du erlebst das schon direkt am ersten Spielabend. Jetzt ist aber die Frage, wenn die Gruppe auf Stufe 2 oder 3 aufgelevelt ist mittlerweile, oder das gilt auch schon für Stufe 1, wenn die Gruppe einen Charakterverlust hat, was nicht mehr ganz so häufig vorkommt, gerade wenn du einen Kleriker dabei hast, haben wir in unserer letzten Spielrunde gesehen, aber das kann eben immer noch passieren. Wie funktioniert das denn, wenn du einen neuen Charakter reinbringst? Soll der neue Charakter dann auf Stufe 0 einsteigen oder auf einer höheren Stufe?
Da gibt es verschiedene Philosophien, verschiedene Konzepte. Ein kleines, aber wichtiges Teil des Regelwerks ist Mietlingen gewidmet. Leute, die man einfach in der Stadt anheuert, die mit der Gruppe mitlaufen und im besten Fall die Ausrüstung tragen, im schlimmsten Fall panisch wegrennen, sobald das erste große Monster kommt. Aber auch diese Charaktere, das sind ja de facto Stufe 0 Charaktere, können Abenteuer überleben. Und wenn die dann die Gruppe länger begleiten, dann spricht nichts dagegen zu sagen, und jetzt, wo sie in den Vordergrund gerückt werden, weil unser Krieger keine Hydra ist, der Köpfe nachwachsen, jetzt hat auch er eine Stufe verdient. Und dann kann man für diesen Mietling direkt zu einem Stufe 1 Charakter machen, der hat ja schon eine Beziehung zur Gruppe, der ist dann direkt dabei. Oder man kann eben Leute in der Stadt anheuern. Aber grundsätzlich ist es eben wichtig, dass der Charakter nicht komplett aus dem Nichts kommt, sondern dass der schon irgendwie einen Bezug zur Gruppe hat. Eine andere Option ist halt wirklich, stumpf neuen Charakter auswürfeln zu lassen und ihn direkt mitlaufen zu lassen. Aber da fehlt dann eben dieser ganze Bezug, da fehlt dann dieses zur Gruppe kommen. Und die Gruppe hat es sich ja hart erkämpft, Stufe 2 zu werden. Und dieser eine Charakter ist da neu. Also ich würde sagen, der hat es schon verdient, dann auf Stufe 1 erst dazu zu kommen. Mhm. Man kann ihn dann ja ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zukommen lassen.
Jonas, wie machst du das, wenn das in einer DCC-Runde passiert?
Also Stufe 0 Charaktere würde ich nicht wieder mitgeben. Einfach aus dem Grund, weil das Machtgefälle zwischen Stufe 0 und Stufe 1 extrem ist. Also zwischen 1 und 2 zum Beispiel zwischen Stufe 1 und 2 ist das Machtgefälle nicht so extrem. Und das ist dann einfach ein bisschen frustrierend für die Spielerinnen und Spieler. Ich habe noch als Ergänzung zu Marks Ideen, dass man ähnlich wie das manchmal in Trichtern ist, wo man auch im Laufe des Abenteuers auf, ich sag mal, Ersatzcharaktere treffen kann, wenn man jetzt schon alle seine Charaktere verballert hat, dass man auch in Abenteuern gezielt NSCs einbaut, die ja die Gruppe auffüllen können. Das können dann ja auch NSCs sein, die eh mit dem Abenteuer verknüpft sind. Das heißt, dann entsteht auch schon diese Verknüpfung zwischen der Gruppe und dem NSC. Und wenn dann einer der Charaktere ausfällt, dann kann eben dieser NSC übernommen werden und dann eben auch weitergespielt werden. Ich habe das ganz konkret jetzt gemacht. Ich habe ein Abenteuer geschrieben, was auch dann in einem der Trichter, dem Fernsehen, erscheinen wird. Und da gibt es einen NSC, gegen den kann man kämpfen, aber man kann sich auch mit dem verbünden. Und wenn man sich mit dem verbündet, ist natürlich auch naheliegend zu sagen, dann übernehme ich den auch, wenn ich Schwund habe.
Dennis, hast du auch noch eine
Idee,
wie man das aufgreifen kann, dieses
Problem? Ich habe das alles auch schon gemacht. Also ich habe diese ganzen Möglichkeiten auch schon ausprobiert. Ich habe auch schon gemacht, dass ich dann Leute wirklich sage, okay, du hast jetzt 3 Stufe 0 Charaktere, die jetzt plötzlich dazukommen. Mhm. Und dann läuft das Abenteuer so ein bisschen wie so ein Trichter weiter. Das habe ich auch schon gemacht. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie hoch das Tempo und wie hoch der Action-Level gerade ist in dem Abenteuer und was für eine Art Kampagne ich spiele. Das habe ich dann immer relativ spontan gemacht. Meistens lasse ich die Leute dann auf der aktuellen Stufe einsteigen. Allerdings mit dem Mindestmaß an Erfahrungspunkten.
Was auch noch geht, ist, auf Stufe 0 kann es ja sein, dass ich nicht mit einem, sondern mit 2 oder 3 Charakteren rauskomme aus dem Trichter. Dann kann ich die auch aufleveln auf Stufe 1 und dann habe ich die in der Rückhand. Also gerade in der Kampagne macht es total Sinn, nicht nur einen Charakter zu haben, sondern noch einen zweiten Charakter, der dann, spiele ich mal den einen und spiele ich mal den anderen. Also das würde ich definitiv empfehlen.
Es gibt noch in einem Gong Farmers Almanach, ich glaube, es ist der von 2015, gibt es noch den virtuellen Funnel, also den virtuellen Trichter. Den haben wir benutzt, als ich vom Spielleiter zum Spieler gewechselt bin. Und da konnte man sich dann durchwürfeln und hat dann quasi so ein Erlebnis wie ein Trichter, bei dem man auch ein bisschen wie was erlebt und der Charakter auch so ein bisschen durch die Mangel gedreht wird. und auch vielleicht ein bisschen verändert rauskommt, das ist vielleicht auch nicht schlecht, ja, also um sowas nochmal aufzugreifen. Der hatte aber auch so ein paar kleine Sachen, die mir nicht so ganz gefallen haben. Der hatte wahnsinnig viel Gold, hast du dann am Ende gehabt, also wesentlich mehr als jeder nach Segel auf sternloser See so hatte. Ich habe eine Frage aus dem Chat und zwar von Edanomiel. Die Frage ist, wie bekomme ich meine Spieler dazu, nicht mehr ganz so vorsichtig zu sein und sich aus allen Gefahren rauszuhalten? Normalerweise spielt er nämlich Cthulhu und die Gruppe, die auch Cthulhu spielt, weiß schon sehr gut, dass man lieber ein bisschen vorsichtiger ist in der Sache. Wie geht man damit um, Dennis?
Ich muss lachen, weil die haben schon die richtige Einstellung, ne? Das ist schon gut.
Habe ich auch gerade gedacht, ja.
Das ist genau richtig. Also in der Hinsicht ist Cthulhu tatsächlich ziemlich oldschool. Es ist ja auch ein sehr altes System. Aber um auf die Frage zu antworten, ich würde sagen, es ist ein schmaler Grat bei Abenteuern, nicht gleich hinter jeder Türklinke tödliches Gift aufzutragen. Also, dass Sachen auch mal gut geht, dass man eine Tür aufmachen kann, ohne dass man gleich gefressen wird, ist auch ganz gut. Die Gruppe total zu verängstigen, ist doof. Und Belohnungen sind halt wichtig. Wenn du weißt, oh, das sind Sachen, die können mir wahnsinnig helfen. Und das auch ein bisschen sichtbar zu machen, hier ist das magische Ding. Das könnte doch echt nützlich sein. Und das ist schon mal ganz gut. Also man kann sie nicht einfach immer nur umbringen wollen. Das ist auch so ein, ich glaube, das ist so ein Kardinalfehler mit oldschooliger Spielertum, dass man die Leute wirklich zu Angst und Schrecken erzieht, dass sie einfach im Grunde völlig traumatisiert sind und sich gar nicht mehr unter die Erde begeben würden. Das funktioniert nicht so gut. Ja, das stimmt schon. Es ist aber ein bisschen eine Kunst. Das ist richtig. Also man sollte ihnen auch was geben. Und vielleicht gleich am Anfang zeigen, dass Schlauheit und Mut sich auch lohnen. Muss es aber abwägen, ne?
Ich habe da, wenn man so will, ja, man kann es schon Hausregeln nennen. Ich mache das folgendermaßen. Es gibt ja bei DCC Erfahrungspunkte für Herausforderungen. 0 bis 4 Stück. Und ich erweitere das so ein bisschen, indem ich sage, der erste Charakter, der den Pilz isst, der erste Charakter, der auf den Knopf drückt, der erste Charakter, der aus dem Brunnen trinkt, der kriegt auch einen Erfahrungspunkt. Oder vielleicht sogar 2. Wobei einer reicht schon. Also da einen gewissen Anreiz zu setzen, quasi die mutigeren Charaktere gehen ein höheres Risiko ein, aber sie steigen auch schneller auf. Das weicht so ein bisschen von den normalen Erfahrungspunkte-Regeln ab, aber ich finde das eigentlich einen schönen kleinen Twist.
Jedenfalls sehr interessant. Wobei ich persönlich ein Fan von In-Character-Motivation über extrinsische Motivation bin. Und ich finde, genau wie man in Call of Cthulhu immer eine Plothook braucht, die stark genug ist, dass diese dass die Ermittler, Detektive und Archäologen sich hier auf diese gefährlichen Abenteuer begeben, weil wegrennen wäre ja immer eine Option, aber immer langweilig. Genauso braucht man in DCC auch eine starke Motivation für die Charaktere, das Abenteuer zu machen. Deswegen gerade in Kampagnen ist es wichtig, dass man ein bisschen Abenteuer um die persönlichen Wünsche und Begierden der Charaktere aufbaut. Man kann ja sozusagen, der Kleriker schuldet seiner Gottheit einen Gefallen als Plothook nutzen. Und dann wird der Kleriker schon mal nicht der sein, der sich nicht traut, in den nächsten Raum zu gehen. Vielleicht hat er die Hose voll dabei, aber er wird definitiv in den nächsten Raum gehen. Also da ist eben der Plothook für mich die allerwichtigste Motivation, um die Charaktere in nahezu suizidale Situationen zu bringen.
Ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Cthulhu und DCC in der Hinsicht, dass sich Gefahr lohnt. Ja klar, bescheuert sein, das kann lebensgefährlich sein. Aber man kann sich eigentlich immer, zumindest in gekauften Abenteuern, irgendwie noch rausfinden. Sei es durch Glück oder durch Hinterlist. Und es macht halt Spaß, sein Leben zu riskieren und Verstümmelung, Verderbnis und was weiß ich alles auch zu riskieren. Also das soll sich immer lohnen. Das ist eine wichtige Sache, die man den Leuten noch mitteilen muss. Ihr könnt das Abenteuer überleben, indem ihr euch einfach durchschleicht. Aber ihr könnt es damit nicht lösen. Ihr müsst schon verrückt sein, um den Mist zu machen.
Aber dafür bekommt man ja auch was Tolles am Ende. Ist ja das Nächste, was irgendwie sehr spannend ist. Und das wäre eine Frage, die ich dann noch hätte. Und zwar ist es ja so, dass man häufig mit magischen Gegenständen ausgestattet wird oder besonderen Artefakten oder sowas. Wie gelingt es denn, dass die nicht langweilig sind? Damit es kein Schwert plus 1 ist. Was ja, das kennen wir alle, das ist aber relativ langweilig. Was ist denn besser? Hat jemand sofort schon eine Antwort? Ah, Jonas hat schon eine Antwort.
Ich habe eine Wagenladung.
Legt schon fleißig.
Ich habe eine Wagenladung an Ideen. Also okay. Erstmal, Schwerter ist natürlich der Klassiker, dass ein intelligentes Schwert ist. Also bei OD&D, wirklich dem originalen D&D von 1974, war jedes magische Schwert ein intelligentes Schwert. Und das funktioniert wahnsinnig gut, denn dann hat man im Prinzip ein NSC mitlaufen. Und dieses Schwert hat natürlich auch eigene Ziele, eigene Bedürfnisse, hat eine eigene Gesinnung. Ja, und da kommt die Gesinnung wieder bei DCC zum Tragen. Und schon hat man da vielleicht interessante Konflikte. Also das Schwert will was anderes als der Besitzer des Schwerts. Und vielleicht sucht dann das Schwert sich einen neuen Besitzer, ne, oder drängt den Besitzer förmlich dazu, etwas anderes zu machen. Eine weitere spannende Möglichkeit finde ich, wenn magische Gegenstände in Anführungsstrichen, ich sag mal, mitleveln, nicht mitleveln im mechanischen Sinne, aber dass zum Beispiel ein Schwert mächtiger wird, wenn ich mächtigere Feinde damit besiege. Das kann man noch ein bisschen cleverer gestalten, indem man auch das Risiko erhöht. Also beispielsweise habe ich einen magischen Gegenstand, den kann ich benutzen. Und je häufiger ich den benutze, desto mächtiger wird der, zum Beispiel wird der Bonus höher. Aber es wird auch das Risiko höher, dass irgendwas schief geht. Das heißt, ich habe wieder eine interessante Entscheidung. Benutze ich den magischen Gegenstand, habe eine mächtige Waffe in der Situation, habe tolle Möglichkeiten, da was zu reißen. Aber ich gehe auch wieder das hohe Risiko ein, Verderbnis aufzusammeln, einen krassen Zauberpatzer zu generieren und so weiter und so weiter. Also das sind so die zwei Dinge. Gibt noch mehr, aber ich will die anderen erstmal ihre Ideen auslassen.
Für mich sind magische Schwerter oder allgemein magische Artefakte dann etwas Besonderes, wenn sie einen Namen haben, wenn sie eine Identität haben, wenn sie nicht die im Katalog gekaufte Cloak of Resistance sind, sondern wenn sie der Wappendrachenumhang sind, der Scharlachrote. Und dann brauchen die nicht mal viele Besonderheiten, aber die müssen eben der Gruppe als dieses einzigartige Item verkauft werden. Die müssen halt dieser Gruppe vorkommen als... Es ist kein Stock-Umhang, der diesen Bonuseffekt hat, sondern es ist dieser einzigartige Umhang. Und jedes Artefakt, wie Jonas gesagt hat, jedes Schwert ist was komplett Eigenes. Und da hilft es natürlich dann auch noch, einzigartige Fähigkeiten einzubauen. Und wenn die nur im Detail sind, wenn ein intelligentes Schwert eine kleine Persönlichkeit mit sich bringt, wenn auf einmal Hintergrund für diese Artefakte in die Kampagne auftaucht, wenn man zum Beispiel eine mächtige Kugel geklaut hat, mit der man sozusagen 5 Minuten in die Zukunft schauen kann und die für die Gruppe nur diese Bedeutung hat, dann kann es ja sein, dass diese Kugel eigentlich viel mächtiger ist und irgendein Magierzirkel versucht, die Gruppe umzubringen, um an diese Kugel zu kommen, weil sie wissen, was man damit eigentlich machen kann. Und wenn man halt ständig diese Objekte in den Vordergrund der Abenteuer rückt, dann werden sie für die Charaktere auch mehr als nur sozusagen die Stat-Boni, die sie geben. Da reichen schon kleine Details. In meiner aktuellen Stufe 1 Gruppe haben wir ein magisches Schwert, das Magier umbringen will. Unser Elf verbietet der Gruppe, das zu benutzen, auch wenn es mit Abstand die beste Waffe ist, die wir haben.
Man kann auch einfach gar keinen Bonus geben, sondern dem seltsame Eigenschaften geben. Also es gibt ja zum Beispiel klassisch die Schuhe zum übers Wasser laufen. Was ist denn, wenn man aus den Schuhen zum übers Wasser laufen Schuhe macht, die Flüssigkeiten unter den Sohlen gefrieren lassen? Das hat einen ähnlichen Effekt, aber nicht den gleichen. Und plötzlich ist es was ganz Neues. Also es sind nicht mehr diese vertrauten magischen Gegenstände, die man vielleicht aus anderen D&D-Versionen kennt. Und dann fängt man an, kreativ zu werden. Wenn ich da jetzt also Flüssigkeiten gefrieren lassen kann, dann kann ich ja also auch andere Leute hinter mir laufen lassen, ja, weil plötzlich der See zufriert. Oder dieser komische Brunnen, diese komische Quelle, aus der da giftiger Dampf strömt. Ja, dann kann ich die halt auch einfrieren. Und plötzlich habe ich viel mehr Möglichkeiten und kann da quasi die magischen Gegenstände in ihrem Zweck missbrauchen. Also ganz anders verwenden, als ich das als Spielleiter ursprünglich mal gedacht habe.
Im Chat gibt es auch schon Zustimmung, dass Schwerter eben durchaus nicht einfach dann ersetzt werden durch ein besseres Schwert, sondern man hat dann eben das Schwert, ne, das Schwert meines Vaters und so. Das ist irgendwie schon ganz schön. Und Dennis hatte auch noch ein paar Ideen für magische Gegenstände.
Genau, ganz viele natürlich, aber ich will mal gucken, dass ich mich nicht zu sehr überschneide. Ich finde total wichtig, dass magische Gegenstände immer eine Geschichte haben. Wer hat das gemacht? Aus welchem Grund? Und warum hat er das nicht mehr? Was ist denn da passiert? Ist da was schiefgelaufen? Sind da vielleicht Leute böse wegen? Das kann ja mal sein. Und man sollte auch noch bedenken, was auch in den DCC-Regeln drin steht, magische Gegenstände sind eine Veränderung der Balance des Kosmos. Und wer mag das nicht? Die Götter und die Patrone. Es gibt niemanden, der das so hasst, dass diese Dinger in menschlicher Hand sind wie die Götter und die Patrone. Und wenn das nur ansatzweise langweilig wird, dann kann man immer einen von diesen Typen haben, der plötzlich ein bisschen sauer wird und die Dinger wieder haben will und Ärger macht und fiese Viecher losschickt, um sich die wiederzuholen. Das ist auch ein schöner Balancefaktor, wenn die Gruppe mal aus Versehen ein bisschen viel davon angesammelt hat. Dann kann man mal so einen Avatar einer Gottheit schicken, der mal, ich wollte mal kurz unsere Sachen wiederholen. Ihr habt so ein bisschen die Balance verändert. Ich sortiere das mal. Danke, ihr seid tot. Sowas.
Zumal an dem Punkt es ja auch wahnsinnig interessant ist, wenn man sich das vorstellt. Also es gibt, ich habe letztens mit Frank drüber gesprochen, es gibt so eine tolle Adventure-Time-Folge, wo Finn in einem Dungeon-Crawl ist und immer wieder bessere und bessere und bessere Gegenstände findet. Und er hat dann irgendwann die absurdesten Dinge auf und so. Und man muss sich das ja genauso vorstellen. Also du hast so eine Gruppe, die durch die Gegend wandert. Und im Grunde hat die so überall so kleine, ja, ich nenne es mal irgendwie so Atomreaktoren für die so mit sich, mit einer Strahlung, die irgendwie kosmisch, chaotisch oder rechtschaffend ist. Das ist ja eine Ansammlung von Macht und Energie, die den Kosmos sozusagen zerreißen könnte. Das können wir nicht. Nachher geht hier die Welt kaputt. Da müssen wir mal einschreiten.
Vielleicht, um auch die entsprechende Stelle im Regelwerk mal zu
zeigen. Stimmt, da gibt's so eine, da gibt's nämlich eine Regel zu, ne?
Genau. Seite 371 in der deutschen Ausgabe, der Zorn der Götter, ne? Das ist ein kurzer Absatz, da wird das mal kurz beschrieben, wie das eben ist mit diesem Zorn. Und wo du gerade gesagt hast, Atomreaktoren. Atomreaktor ist super, ne? Ist ein Verbrauchsgegenstand. Also magische Gegenstände, wenn es ein Verbrauchsgegenstand ist, dann ist auch super. Dann hat man nicht dieses Problem mit, am Ende haben die da 30.000 Sachen. Sondern dann haut man das halt mal raus.
Was ich da noch auf jeden Fall anmerken möchte, was mir da sehr wichtig ist, ist, wir spielen klassisches, sozusagen eher oldschooliges Rollenspiel. Schaut für die Inspiration zu den magischen Gegenständen in Appendix N und nicht in Diablo rein. Auf hohen Stufen hat man pro Charakter ein, vielleicht zwei richtig krasse Artefakte und nicht an jedem sozusagen, wie man in neuen D&D-Editionen hat, Ringslot und Necklace-Slot, einen schwachen magischen Gegenstand. Und man kann um einzelnen Gegenstand komplette Kampagnen aufbauen. Wer eine Inspiration sucht und 2-3 Stunden auf YouTube zu verbringen hat, der schaut sich die Serie Journey Quest an und wie das Sword of Fighting in die Kampagne eingebaut ist. Glaubt mir, es wird sich lohnen.
Dennis hat auch noch was.
Ein Detail noch, ich glaube, dann haben wir genug gesagt dazu. Mhm. Man sollte bedenken, was Boni und so angeht. Ein +1-Schwert in DCC ist ein signifikantes Ding, das eure gesamte Rundenbalance verändern wird. Das sollte man nicht vergessen. Wir haben nur 10 Stufen in Dungeon Crawl Classics. Mhm. Das ist signifikant und das ist gewaltig. +2, es gibt Gründe, warum die Götter dann sofort kommen, weil das ändert das Spiel massiv. Also man muss sich nicht so viele Gedanken darüber machen, dass diese Dinger obsolet werden.
Ich würde gerne nochmal bei dem Thema bleiben, wobei gerade im Chat eine kurze Nachricht, ne? Ich habe 10 Finger, muss an jeden ein magischer Ring. Ja, wir hatten, glaube ich, in einem anderen Rat der Weisen mal die Frage, mir ist eine dritte Hand gewachsen, kann ich die mit magischen Gegenständen ausstatten? Das kann man sich gerne nochmal anhören. Ich glaube, das war in der zweiten Episode. Das ist eine ganz schöne Sache, das nur in DCC, ne? Sowas gibt es nur in DCC. Ich habe extra eine Hand, damit ich noch mehr Sachen habe. Ich würde aber gerne nochmal auf die magischen Gegenstände eingehen und vielleicht hat Dennis eine Idee, beziehungsweise eine Anmerkung und vielleicht kann Jonas zwischendurch ein bisschen blättern. Denn es gibt ja noch einen zweiten Weg, so einen magischen Gegenstand zu bekommen. Den kann ich ja nicht nur in so einem Grabgewölbe finden, ich kann ja auch einen herstellen. Und wie funktioniert das denn in DCC?
Es gibt das Zauber für, zum Beispiel die Schwertmagie. Ihr werdet überrascht sein, braucht man Gegenstände, man braucht so die richtigen Umgebungen, man muss das richtige Wissen dafür haben und natürlich Würfeltabellen. Wir sind ja bei Dungeon Crawl Classics. Das heißt natürlich, ich kann so ein Ding auch Zauberbrand investieren, wenn ich sowas herstelle. Diese Tabelle ist extrem lang und da ist richtig viel drin. Und ja, genau, da kommen genau solche Waffen raus, die damals der Jonas erwähnt hat, also damals vor ein paar Minuten, wo eben immer eine Gesinnung dabei ist, wo eine Absicht dahinter steht und sowas. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Es gibt auch, glaube ich, eine Tabelle zu Ringen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber weitere dieser Tabellen für Gegenstände zu entwickeln und Zauber dazu zu entwickeln, ist natürlich eine schöne Sache, die man mal selber bauen kann.
Die Ringe sind im Annual.
Ach, im Annual.
Oder ja. Es gibt auch ein Abenteuer, was sich um das Schmieden eines Ringes dreht. Mir fällt der Name leider gerade nicht.
Making of the Ghost Ring heißt es. Ja. Und da oben sehen wir bei Marc den Annual, der auf Englisch bisher nur erschienen ist.
Genau, also wen das interessiert, es gibt im Grundregelwerk gibt es den Stufe 2 Zauber, Zauberstecken, also quasi, ne, der Zauberstab, den Gandalf mit sich herumschleppt, Grad 2 bedeutet also, das kann ein Charakter der dritten Stufe wirken. Und Schwertmagie, das ist übrigens Seite 198, und Schwertmagie ist dann Seite 232, das ist ein Stufe 3 Zauber. Das heißt, ein Zauberschwert kann erst auf Stufe 6 überhaupt geschmiedet werden. Und auf Seite 372 wird dann diese Schwertmagie nochmal sehr detailliert beschrieben. Das sind dann, wie viele Tabellen sind das denn hier? 9 Tabellen, wo man sich also ganz individuell ein Schwert zusammenstellen kann.
Und Marc blättert schon im Annual rum.
Genau, und dort habe ich auf Seite 120 die Ringmagie gefunden. Mhm. Auch das ist eher eine Option für sehr hochstufige Magier. Für den schwächsten Ring braucht man Stufe 7, für einen Major Stufe 8 und für einen Greater dann schon die Endstufe 10. Das heißt, eigentlich sind diese Tabellen teilweise mehr zur Inspiration gedacht, dass man sich überlegen kann, ich habe diesen mächtigen NSC in der Kampagne, wie mächtig muss dieser gewesen sein, damit meine Gruppe jetzt hier in diesem Dungeon einen Ring von ihm finden kann. Und das bringt dann wieder zu Dennis' Frage zurück, und wie kommt der dahin?
Dann gibt es natürlich noch Trankbrauen, ist mir gerade eingefallen. Genau.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kriege ich einen Heiltrank in DCC?
Mit großer Mühe.
Den könnte ich brauen. Das ist auch ein Stufe 3 Zauber. Das heißt, es geht erst ab Stufe 6. Also erst ein Stufe 6 Magier kann ein Heiltrank brauen. Man braucht bei den Tränken immer auch eine Sonderzutat, um die überhaupt herstellen zu können. Das ist beim Heiltrank doch verhältnismäßig einfach. Das sind nämlich nur Sporen eines Riesenpilzes. Das ist aber kein besonders mächtiger Heiltrank. Ne? Das ist nur ein W6 plus 1 Trefferpunkte Schaden. Ich kann natürlich auch dem Spieler, der Spielerin anbieten, kannst auch einen mächtigeren Heiltrank brauen, aber der benötigt dann stärkere Zutaten. Und wir haben im Trichter Nummer 2 auch ein paar Tabellen von Marc, die sich mit dem ganzen Thema Heiltrank beschäftigen.
Genau, da wird es ein paar schöne Tabellen zu Nebeneffekten von Heiltränken geben, weil es wäre doch langweilig, wenn der Heiltrank einfach nur heilt. Plus sozusagen ein bisschen Optionalregeln unter der Prämisse einer Welt, in der Heiltränke sehr präsent sind, vielleicht nötig in einer Welt, in der Kleriker nicht so präsent sind. Wie viel Gold müsste man ungefähr ausgeben, um so einen Heiltrank in einem alchemistischen Laden zu erwerben? Und da wird man schon sehen, das ist teuer. Ich glaube, ich habe die sogar ein bisschen billiger gemacht, als sie im Regelwerk wären. Denn bei diesem Zauber, selbst diesen billigsten Heiltrank, von dem der Jonas gerade geredet hat, um den herzustellen, müsste man einen Schwierigkeitsgrad von 18 schaffen und man müsste insgesamt Zutaten im Wert von halber Schwierigkeitsgrad mal 25 Gold aufbringen. Das heißt, so einen billigen Heiltrank kriegt man definitiv im Laden nicht unter 500 Gold.
Das beantwortet auch schon die Frage, die im Chat aufgetaucht ist. Aber jetzt ist natürlich die Frage noch an Dennis. Wie oft hat deine Spielrunde denn schon gefragt, wann finden wir endlich mal einen Heiltrank? Und warum gibt's denn hier keinen tollen Krafttrank oder Ausdauertrank, um uns noch ein bisschen stärker zu machen?
Um ganz ehrlich zu sein, jetzt wo du das sagst, noch nie.
Oh, tatsächlich?
Nein.
Bei mir kommt das häufiger vor. Daniel, warum gibt's denn hier keine Heiltränke?
Ich glaube, ich habe die, ich habe vorhin ja erzählt, dass ich nicht nur Fleischwolf all the time haben möchte, aber ich habe das damals ein bisschen anders gehandhabt. Die sind sehr vorsichtig, irgendwas zu trinken oder so. Und die wissen schon, ja, wir passen mal lieber auf den Kleriker auf. Der Kleriker darf gar nichts, darf nicht nach vorne gehen, der darf keinen Kratzer haben, nicht irgendwie einen Holzbitter im Finger, der darf nicht sterben. Und das ist der Augapfel der Gruppe. Ist für die Klerikerin, die Spielerin eine sehr lustige Angelegenheit, ein bisschen anstrengend, aber ich finde rollspielerisch sehr lustig und sehr begründet übrigens.
Ich habe noch eine andere Frage, die sich so vielleicht ein bisschen daran anschließt. Es geht weiter um die Magie in Dungeon Core Classics und es geht diesmal um die Launen der Magie. Das ist ja eine sehr lange Tabelle, wo ganz viele besondere Dinge passieren können, immer wenn man einen Zauberspruch wirkt. Das ist vor allen Dingen für Zauberkundige und Elfen da. Wie funktioniert das grundsätzlich und wann lohnt es sich, diese Tabelle außer Acht zu lassen?
Erstmal, wie es grundsätzlich funktioniert. Sobald man einen Zauber erlernt, man erlernt ja den Zauber nicht Textbook, jeder bringt seine eigenen Manifestationen mit und auch seine eigenen Willkürlichkeiten. Magie wird gewirkt, indem man eine Menge Energie aus der Welt um sich herum nutzt, um einen starken Effekt zu machen. Da gehen auch mal Dinge schief. Das heißt, man hat eine Zufallstabelle, W100, 20 Einträge machen nichts, alle anderen machen Dinge von auf einmal passieren kleine optische Effekte, ein Donnerschlag kommt vom Himmel bis zu mir, fällt ein Finger ab und wenn ich keine Finger mehr habe, kann ich den Zauber nicht wirken. Es gibt auch einen Effekt, wo einfach Leute sterben, sobald man den Zauber wirkt.
Und zwar Leute, die du kennst. Also ja. das ist das Beste. Also du bist dann immer der Typ, der jeden einlädt im Gasthaus, damit der viele Leute kennt, damit deine Gruppe irgendwann nicht mehr stirbt. Ja.
Genau.
Du sprichst den Zauber nicht mehr.
Und diese Modifikationen haben teilweise drastische Auswirkungen auf die Runde, den Zauberer wahrnimmt und wie der Zauberer selbst mit der Welt interagieren kann. Also wenn ich zum Beispiel meinen Magic Missile, mein magisches Geschoss auf einmal mit einem W30 statt einem W20 würfeln kann, dann bin ich auf einmal nicht mehr der kleine Zauber mit dem Stecken, sondern bin ich das magische Pendant zu einer Gatling Gun und werde auch von der Gruppe so wahrgenommen, außer ich würfel schlecht. Das heißt, das verändert sozusagen diese eh schon unvorhersehbaren Zauber noch mehr. Deswegen kann das ein bisschen viel sein, wenn man zum ersten Mal einen DCC-Magier in die Hand kriegt. Hey, wir haben jetzt hier 5 Stunden auf der Con. Ich erkläre euch eine Stunde die Regeln. Also mach die Prämisse, teile die Charaktere aus, sag was zu den Charakteren und dann geht's eigentliche Spiel los. Dann hat man schon ein bisschen viel zu tun, sich 4, 5, 6 Zauber mal anzuschauen. Will man sich dann noch mit den Launen der Magie auseinandersetzen? Also ich finde, für ein Kampagnenspiel gehören die Launen dazu. Und ich habe sehr viel dazu zu sagen, wie ich die in der Kampagne umsetzen würde. Denn woher weiß der Magier, was er für Nebeneffekte bei seinem Zauber hat, wenn er den noch nie gewirkt hat? Solche Sachen. Aber für einen One-Shot, da kann man sehr gut darüber diskutieren, dass man die weglässt. Und ich hätte auch noch ein paar Fragen zu dem Thema Launen der Magie, die ich nachher in die Runde stellen würde. Aber erstmal würde ich mir gerne die anderen Meinungen zu, kann man die weglassen und wie funktionieren die, anhören.
Ja, Dennis, wie sind denn deine Launen der Magie?
Ach, Rückenschmerzen, Fußjucken. Ja, okay, aber bei meinem Magier, der Magier in meiner Gruppe hat nicht so viele Launen der Magie gewürfelt. Es gibt da oft keine Nebeneffekte. Ich regel das so ein bisschen wie mag. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte schon, mein Lieblingsbeispiel ist der Magier, den ich hatte, der Salzzauber konnte. Aber er hatte als Nebeneffekt bei jedem Wirken 1W6 Heilung in einem gewissen Umfeld. Für jeden. Was bei DCC so auf Stufe 1 schon mal lebensrettend sein kann. So, er hat also ständig Seilmagie gewirkt. Dummerweise ging das öfter mal schief. Und er hat jetzt so von der Haut so eine Anmaßung von grobem Sisalseil. Überall. Permanent. Wie wir wissen, geht bei Magie einiges schief manchmal und der hat er halt richtig schlecht gewürfelt. Und das war so lustig und er musste natürlich trotzdem weiter heilen, weil der Kleriker irgendwie, naja, der Spieler war mal krank und dann musste er halt immer heilen. Und ich muss sagen, diese Laune der Magie oder die hält diese Runde so viel ärmer gewesen. Probiert es einfach mal. Ich finde die Idee schön, dass für die Launen beim ersten Mal zu Spruchwirken gewirkt wird, dass man die erst dann erfährt.
Stimmt, das ist, ja, macht viel mehr Sinn, weil gerade wenn man sehr positive oder sehr negative Auswirkungen hat, natürlich das auch die Taktik verändert. Das ist für mich auch der Grund zu sagen, ich nehme sie in One-Shots grundsätzlich nicht mit rein. Das verkompliziert quasi noch mehr die Entscheidung, wirklich diesen Zauber oder nicht. Und in einem One-Shot würde ich das dann ruhig ein bisschen einfacher halten. Da möchte ich ein bisschen mehr Verlässlichkeit. Aber in der Kampagne, klar, ne, da muss es, das gehört dazu. Magie ist einfach absurd unberechenbar in DCC. Und das muss so sein. Das ist mit einer der Merkmale, Abgrenzungsmerkmale von DCC, nicht nur gegenüber dem modernen D&D, sondern auch gegenüber anderen Oldschool-Rollenspielen.
Gibt es denn eine Möglichkeit, meine Laune der Magie zu verändern?
Klar, nicht. Mach ein Abenteuer.
Quest for it. Ne? Quest ja, okay. For it ist der Grundsatz bei DCC. Ne? Ich kann alles. Ich kann alles bei DCC. Ich kann meine Attribute verändern. Ich kann meine Zauber verändern, ich kann seltsame Großtaten erlernen, ich kann komplett neue Fertigkeiten lernen, die überhaupt gar nicht im Regelbuch drin stehen, wenn ich dafür kämpfe, wenn ich mein Leben riskiere, wenn ich das Leben meiner Mitabenteurerinnen und Mitabenteurer riskiere, wenn ich mit den Göttern kämpfe, dann geht das. Ja. Aber geschenkt bekomme ich nichts.
Auch da ist es natürlich Spielleiter und Kampagnenwelt entscheidend. Ich arbeite gerade an meiner eigenen Kampagnenwelt und da haben chaotische Magier den Vorteil, dass sie einmal pro Stufe die Launen der Magie für einen Zauber neu bestimmen dürfen. Dafür gibt es für sie die Tabelleneinträge mit keinen Effekten nicht. Die haben immer einen Effekt auf ihren Zaubern. Das ist bei mir einfach eine kleine Hausregel für chaotische Magier. Ich habe für jede Klasse so ein paar kleine Änderungen. Aber das Bestimmen der Launen der Magie bringt mich auch gleich zu einer Frage an euch. Das ist ja eine W100-Tabelle. Man bekommt seinen Glücksmodifikator mal 10 darauf. Das heißt, wenn ich +2 Glück habe, kriege ich +20 auf meinen Wurf. Was macht ihr jetzt, wenn ich mit meinem W100 ein Ergebnis würfe, das 100 oder höher ist? Ist die 120 auch eine 100? Kommt es wieder unten in die Tabelle rein? Wie handhabt ihr das? Weil da habe ich noch keine einheitliche Regelung für mich gefunden, mit der ich glücklich bin.
Ja, Dennis, wie machen wir das?
Hatte ich noch nicht, aber das ist eine gute Frage. Ich kann euch sagen, was ich machen würde. Ich würde diesen Überschuss über 100 nehmen und von der 100 wieder abziehen. In diesem Bereich kann derjenige sich einen Effekt aussuchen.
Oh, sehr gut. Ich würde tatsächlich das einfach als 100 gelten lassen. Dann muss man nicht großartig rumrechnen. Ich habe ein ganz starkes Argument zu sagen, man fängt nicht wieder bei 0 an. denn sonst ist ja quasi der Glücksmodifikator kontraproduktiv. Also die unteren Ergebnisse auf der Tabelle sind auch wirklich negativ und die oberen sind auch wirklich positiv. Und die in der Mitte sind so, ja, mal so, mal so. Deswegen, es sollte schon eine positive Auswirkung haben. Wenn man sich was aussucht, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu krass ist. Ne, da ist zum Beispiel sehr naheliegend zu sagen, ich nehme zum Beispiel 98, anstatt des üblichen Würfels verwendet der Zauberkundige den um 2 Stufen höheren Würfel der Würfelkette für seinen Zauberwurf. Das ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Das ist aus spielmechanischer Sicht ist das das optimale Ergebnis. Deswegen bin ich da dem Auswählen, stehe ich dann eher skeptisch gegenüber.
Vielleicht sollte auch mal jemand hingehen und für eine Trichterausgabe noch sich Launen der Magie für die Einträge 41 bis 60 und 101 bis 130 überlegen. Wenn hier im Chat sich jemand dazu berufen fühlt, wir suchen immer Mitarbeiter.
Das auf jeden Fall, ja. Das ist auch eine gute Sache. Hier gibt es noch eine Frage, nochmal zu den Launen der Magie, die wir vielleicht kurz beantworten können. Könnte man diese Auswirkungen rückgängig machen? Also gibt ja durchaus Sachen, die permanent sind, wie beispielsweise es stirbt eine Person, die man kennt oder so. Gibt es dann irgendwie eine Option, das irgendwie rückgängig zu machen? Und ich hätte fast gesagt, Marks Antwort ist wahrscheinlich die richtige Antwort in dem Sinne, dass man wahrscheinlich da eine Quest für machen müsste. Dann kommen wir zu einer nächsten Frage aus dem Chat. Ich freue mich immer, wenn Chatfragen gestellt werden, weil alles andere muss ich mir ausdenken. Oder Mark hat vielleicht noch irgendwie was. Oder Jonas oder Dennis. Aber ich finde es immer gut, dass wir so ein etwas interaktives Format haben. Das ist spitze. Und die Frage lautet, ich habe noch ein paar Abenteuer aus anderen D20-Regelwerken, die mit dem großen D&D zu tun haben. Oder ich habe noch irgendwas von Limitations im Schrank. Oder ich habe Morgberg oder so. Was auch immer ich habe. Was gilt es zu beachten, wenn ich das für DCC umsetze? Das würde ich sogar noch ein bisschen erweitern mit der Hinsicht, es gibt eine ganze Menge an klassischen DCC-Abenteuern, die ja auch bei Nummer 1 angefangen haben. Und DCC startet ja, also das eigentliche Regelwerk DCC startet ja erst bei, ich glaube, 64,5 oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das ist erst in den 60er-Bereichen startet das Ganze. Was ist zu beachten, wenn ich aus einem anderen System ein Abenteuer nutzen möchte?
Habe ich schon gemacht. Ich habe zum Beispiel mal Angelzeit von System Matters umgesetzt. Das ist so ein OSR-Abenteuer. Sehr schön. Eigentlich habe ich das vollkommen unverändert verwendet. Also ich habe die Sets verwendet. Ja, City, das kann man sich eigentlich so zusammenreimen. Ich habe da gar nichts vor angepasst. Das ging ganz gut. Was man machen muss, ist, die DCC-Charaktere teilen mächtig aus, stecken aber schlecht ein, sollte man vielleicht sagen. Also das ist so ein bisschen, was man beachten muss. Es muss Möglichkeiten geben, dass man sich mal zwischendurch ausruhen kann oder Charaktere nachtanken. Und solche Sachen wie Mega-Dungeons, da würde ich mir schon schauen, wenn ich das umsetze. DCC ist einfach sehr unberechenbar. Da muss man so ein bisschen gucken, dass das eben, dass man das etwas auffängt. Aber sonst prinzipiell würde ich sagen, kein Problem. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht muss man nach der ersten Sitzung mal schauen, wo man sich Stellschrauben so ein bisschen dreht. Aber eigentlich geht das ganz gut.
Bei OSR-Abenteuern oder alten D&D-Abenteuern, also zweite Edition oder früher, kann man die Werte 1:1 übernehmen. Man muss dann aufpassen, bei den Rettungswürfen, die sind dann fix. Kann man sich dann überlegen, passt man das noch ein bisschen an oder nicht. Aber das würde ich dann der Einfachheit halber auch nicht anpassen. Bei, ich sag mal, dritte Edition, vierte Edition, fünfte Edition gibt es eine signifikante Steigerung von Boni und von Trefferpunkten und Trefferwürfeln. Ich würde fast sagen, man kann pauschal das halbieren. Ja, also sonst sind die Monster einfach Trefferpunkte Fleischberge und haben dann auch Boni von plus 10 und so. Und plus 10 gibt es auch bei DCC, aber das ist sehr selten. Und das wäre schon ein extrem mächtiges Monster. Also das sollte man reduzieren. Die dritte Edition hat wiederum den Vorteil, da hat man direkt die Rettungswürfe, die gleichen Rettungswürfe. Ich glaube, vierte Edition auch. Ich habe vierte Edition, keine Ahnung. Fünfte Edition, da hat man ja 6 Trefferwürfel analog zu den Attributen. Das kann man einfach zusammenlegen. Also da könnte man zum Beispiel sagen, okay, man macht hier einen Mittelwert von irgendwie Stärke und Konstitution ist dann der Zähigkeitsrettungswurf und so weiter. Genau. Aber da sollte man wirklich darauf achten, dass man die Trefferpunkte reduziert. Sonst kloppen da die Charaktere ewig drauf rum und das ist langweilig.
Um dem Ganzen noch einen weiteren Aspekt zu geben, den vielleicht Marc auch mit aufgreifen kann. Wie ist es denn thematisch? Also was bietet sich denn an?
Das ist wirklich auch, worauf ich ein wenig eingehen wollte. Die Thematik der Abenteuer ist sehr wichtig. Diese viele Oldschool-Abenteuer funktionieren wunderbar 1:1 in DCC. Ich habe es noch nicht geleitet, aber ich habe mal die Insel des Schreckens, das klassische AD&D-Abenteuer, vorbereitet. Mhm. Und ich habe nicht wirklich viel extra Notizen machen müssen oder Passagen. Hätte ich ändern müssen, hätte ich das für DCC laufen wollen. Das klassische Prinzip von die Abenteurergruppe geht an einen Ort, weil sie etwas möchte, funktioniert super. Aber es gibt auch andere Arten von Abenteuern für OSR-Systeme. Ein Abenteuer, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, was mir unfassbar peinlich ist. Es zählt zu meinen Lieblingsabenteuern. Ich habe es noch nie für DCC geleitet, obwohl es von Werten her leicht zu konvertieren wäre. Das ist ein Lamentations-Abenteuer, bei dem die Gruppe in ein gruseliges kleines Dorf reist. Das Dorf wird vorher vom Spielleiter zufällig durch Würfel werfen und Karten legen bestimmt.
Das mit den Spinnen?
Genau.
Scenic Dunsmith ist das.
Genau, danke. Scenic Dunsmith. Und das würde in meinen Augen für DCC nicht so funktionieren. Einfach weil bei vielen OSR-Systemen auf Stufe 1 noch nicht so mächtig ist, wie man bei DCC auf Stufe 1 ist. Weil man eben, wie Dennis gesagt hat, man teilt krass aus, man steckt wenig ein. Und Charaktere auf DCC Stufe 1 haben allein durch Zauber und Kleriker, und man kann als Kleriker seinen Gott um einen undefinierten Gefallen bitten. Der Spielleiter darf den Schwierigkeitsgrad zwar so hoch machen, wie er möchte, aber man hat diese Option. Deswegen haben sozusagen Charaktere auf Stufe 1 schon so viele Optionen zu ihrer Hand, dass klassische Mystery-Horror-Abenteuer nur mit Anpassung gut funktionieren würden. Und so sehr ich auch sagen würde, man kriegt das vermutlich auf DCC zu einem echt coolen Abenteuer hin, bei den meisten würde ich sie dann doch eher im Originalsystem spielen. Also Scenic Dunsmith, ich habe es mir so oft angeschaut, ob ich das mit DCC hinkriege, und ich habe es immer mich dagegen entschieden, auch wenn ich DCC über alles liebe und dieses Abenteuer ebenso.
Oder man muss es dann als Funnel leiten. Also mir fällt gerade das Lamentations of the Flame Princess Abenteuer ein. Deathfrost Doom.
Ja,
ich geil. Sage auch, das funktioniert nicht mit DCC Stufe 1 Charakteren. Die sind auch zu mächtig. Aber das funktioniert wunderbar als Funnel. Man müsste die Tödlichkeit ein bisschen hochdrehen, oder man sagt, man schickt da tatsächlich nur einen Charakter rein. Das ist nämlich gar nicht so tödlich, das Abenteuer. Zu den so D&D 5 Abenteuern, so, da kann man vielleicht noch sagen, man muss das Abenteuer noch weirder machen. Es gibt wunderbare D&D 5 Abenteuer, die tolle Ideen haben, aber die haben ja dann doch häufig so gewisse Standardmonster. Ne? Da ist der Standard Goblin, da ist der Standard Orc, da ist der Standard Drache, und das ist gut, wunderbar. Vor allem, wenn man eben noch nicht so Rollenspiel erfahren ist, das noch nicht so häufig gesehen hat. Aber das passt nicht zu der DCC-Philosophie, dass alles irgendwie weird sein soll, seltsam sein soll, dass es keine Standardmonster geben soll, sondern dass, ja, dieser Sense of Wonder im Vordergrund stehen soll. Dass die Spieler immer sich fragen, ist das jetzt gefährlich, ist das nicht? Man kann auch Standardmonster nehmen und die ein bisschen verändern. Es gibt diesen schönen Kobold oder Goblin with a Stick. Ja, also gib doch den Goblin einfach so einen grünen Leuchtstab. Vielleicht ist das so ein grüner Leuchtstab, vielleicht ist es aber auch ein Brennstab von einem Atomreaktor, wo wir wieder beim Atomreaktor sind. Und allein dieses kleine Detail wird schon dazu führen, dass die Charaktere und auch die Spielerinnen und Spieler wesentlich vorsichtiger vorgehen werden und erstmal sich überlegen, ja, aber zerfetzt der hier gleich alles in die Luft? Oder ist es halt einfach nur so ein grüner Leuchtstab? Also da sollte man auch noch kleinere Veränderungen vornehmen.
Ein großer Tipp dazu ist, zwei Dinge zu konsultieren. Erstmal das DCC-Grundregelwerk. Ich habe ein Abenteuer, das nicht für DCC geschrieben ist. Ich sehe da generische Monster. Jetzt mache ich das Regelwerk auf und schaue, wie genau dieses Monster in der Monster-Sektion des DCC-Regelwerks beschrieben ist. Weil für viele etwas generische Monster finden sich da noch Zusatztabellen für ausgefallene Merkmale oder finden sich sehr evokative Beschreibungen, die diese Monster ein bisschen interessanter machen können. Und wenn man danach immer noch nicht zufrieden ist, dann nimmt man ein anderes Goodman Games Produkt, das Monster Alphabet, und schaut da einmal rein. Und wenn man dann immer noch nicht zufrieden ist, geht man wieder zu Lamentations und schaut in den Esoteric Monster Generator rein und geht einfach so jedes Monster einmal durch. Und gerade was hat, wo die Spielwerte sich nicht gut übersetzen, nimmt man das Konzept des Monsters, verwürdet es ein bisschen und generiert sich die Spielwerte einmal anhand so eines Generationstools wie des Esoteric Generators oder auch dem Appendix M-Block. Das ist ein DCC-Block, der Monster macht. Der hat Monster-Extractor-Tabellen, womit man komplett zufällig Monster generieren kann. Ja, anhand dessen kann man sich die Monster dann sehr leicht neu generieren und kriegt dann was Einzigartigeres.
Ich glaube, Dennis hatte auch noch einen Tipp zum Thema.
Ganz kurzes Fazit. Ja. Ich mache mir die Gedanken gar nicht. Packers Abenteuer in DCC, sei darauf vorbereitet. Es wird nicht mehr dasselbe sein. Das ist auf jeden Fall so, auch wenn die Spielplätze genau dieselben sind. Mhm. Die Zauber genau heißen, die Monster genau gleich heißen. Macht euch keine Sorgen. Es wird garantiert sehr merkwürdig. Probier es einfach und macht dir nicht zu viel Gedanken, würde ich sagen. Schlimmsten Fall wird es lustig und peinlich.
Was und hänglicht an deiner Kampagnenwelt.
Ja, das Kleinigkeiten.
Und magische Gegenstände, sollte man vielleicht auch erinnern, ne? Weil das klassische Plus-1-Schwert, das gibt's in D&D 5. Ja, und das genau. Macht da auch Sinn. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, es ist natürlich auch vollkommen in Ordnung zu sagen, mir gefallen die DCC-Regeln wunderbar, aber ich kann mit diesem sehr gonzohaften, sehr weirden nicht so viel anfangen. Ich mag dieses, ich sag mal, ein bisschen geerdetere, ein bisschen standmäßigere von D&D 3 oder 4 oder 5 lieber. Klar, warum nicht? Ne? Dann nehme ich halt einfach das Regelwerk, aber ich verabschiede mich so ein bisschen von dieser Spielphilosophie. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wenn das zum Beispiel auch für die eigene Runde, wenn die halt gerne 100 Orks verprügeln und das ist auch ein sehr befriedigendes Erlebnis, 100 Orks zu verprügeln, go for it. Ne? Warum denn nicht?
Wir kommen langsam zum Ende zu unserer Fragerunde. Also jetzt ist die letzte Chance hier für die blitzschnelle Fragerunde, falls noch jemand im Chat irgendwie was ganz Wichtiges hat. Wir nutzen die Zeit, während alle sich Fragen überlegen, um mal ganz kurz auf etwas anderes hinzuweisen, denn der Trichter ist erschienen. Dennis, was ist der Trichter und was wird in Zukunft vom Trichter erwartet?
Danke, dass du fragst, Daniel. Der Trichter ist das ultimative und erste deutsche DCC-Fanzine. Die Ausgabe 2 ist in Arbeit und diese Ausgabe ist die krabbelige Captier-Folge.
Ja, guck mal. Genau. Ausgabe 3 ist in Arbeit. Ausgabe 2 ist erschienen.
Ja. 2 ist schon, genau. 2 ist schon erschienen.
Ja, 2 ist erschienen, aber 3 ist noch viel schöner. Komm, Marc, erzähl du doch einfach mal, wenn du schon in der Hand hast.
Marc hat die, die erste Ausgabe.
Ich habe hier die wunderschöne erste Ausgabe des Trichters. Die Ausgabe 2 war nun die krabbelige Käferausgabe.
Entschuldigung.
Die Ausgabe 3 wird die Ausgabe der höheren Mächte, wo wir uns mal ein bisschen Kleriker, Magier und die Mächte hinter ihnen anschauen. Und ja, im Trichter als deutschsprachiges Fanzine bieten wir eigentlich einen ziemlich weiten Rundumschlag durch alle Gebiete. Wir haben neue spielbare Klassen, wir haben Optionen für Altes, wir haben Hausregeloptionen, wie schon vorher erwähnt. Wir haben jetzt in Ausgabe 2 mehrere Artikel zu Heilung in DCC, wo der neue Klasse der Medikus vorgestellt wird, wo neue Regeln für Heiltränke drin sind, wo ein Heilzauber für arkane Zauberwirker drin ist und so weiter. Wir haben spielfertige Abenteuer, Stufe 0, Stufe 1, in diesen Sachen. Schaut euch das einfach mal an, wenn es euch interessiert. Wir arbeiten da als begnadete Hobbyautoren dran. Und wenn ihr euch denkt, boah, dieses DCC, das hat mich jetzt schon irgendwie angefixt und ich habe hier eh schon so ein Abenteuer, an dem ich gerade schreibe, ich habe hier eh schon meine eigene Klasse, die es in meiner Stammrunde gibt, kommt zu uns in Discord, die wenigsten von uns beißen, da kann man dann mal seine Sachen einfach reinstellen und fragen, wollt ihr das nicht mit einarbeiten? Und die Antwort wird meistens ja sein. Wir freuen uns über jeden, der dazu beiträgt. Ursprünglich hatten wir gedacht, wir werden sehr, sehr viele verschiedene Leute mit sehr, sehr vielen verschiedenen Artikeln sein. Und wir haben jetzt eine große Gruppe, aber wir haben auch schon so eine Stammautorenschaft und jeder, der gewillt ist, das ein bisschen aufzuwirbeln, der sozusagen noch seine eigenen Hintergründe, seine eigenen Einflüsse damit reinbringen will, der soll sich melden. Ausgabe 3, höhere Mächte, ist schon in Arbeit. Ausgabe 4 von Schwertern und Klingen, wir haben noch Arbeitstitel da. Das wird noch cooler. Geht dann eher um Krieger, Schurken und das mundane Handwerk in dieser doch übernatürlichen Welt. Wenn da schon irgendwas euch interessiert, schaut es euch an. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Regeln in DCC, stellt sie uns. Wir haben hier eine schöne von Dennis mitunter moderierte Sektion, der Rat der Weißen, wo wir in dem Buch sozusagen auf bekannte Regelfragen eingehen. Ja, genug Werbung.
Wir suchen ja nicht nur Autorinnen und Autoren von Artikeln, Abenteuern und so weiter. Wir suchen auch Illustratorinnen, Illustratoren. Und natürlich, wenn ihr jetzt sagt, schreibe jetzt vielleicht nicht so gerne was selbst oder zeichne nicht. Aber es ist auch immer toll, wenn wir Leute haben, die auch uns Feedback geben, also sowohl jetzt zu bestehenden Ausgaben als auch dann mitarbeiten, indem sie redaktionelle Sachen übernehmen, also einfach mal über Geschriebenes drüber lesen und ganz am Ende natürlich auch ein Korrektorat. Ne? Also das soll möglichst fehlerfrei sein. Da haben wir uns auch verbessert. Also erste Aufgabe haben wir gesagt, wir müssen da noch eine Korrekturstufe mehr einbauen. Das ist in Ausgabe 2 sicherlich uns wesentlich besser gelungen. Die ist nahezu fehlerfrei, möchte ich behaupten. Und ja, da brauchen wir auch immer Leute.
Ein Satz dazu, es muss nicht super cool sein, wenn ihr, was ihr bei uns abgibt erstmal. Es muss nicht perfekt sein. Darum arbeiten wir im Team zusammen, wenn wir am Text noch feilen können, wenn wir an den Regeln feilen können, wenn wir deine Kartenskizze nochmal schön machen. Das ist alles kein Ding. Dafür sind wir ein Scene und darum sind wir eine Redaktion. Darum arbeiten wir auch zusammen. Das ist genau das Ding. Eine gute Idee ist schon mal viel wert und Bereitschaft daran zu arbeiten.
Fanzine in dem Sinne heißt auch von Hobbyleuten für Hobbyleute. Wir haben weder an uns noch an jeden anderen, der mitmacht, den Anspruch, eine Qualität eines Vollzeitautoren, der damit sein täglich Brot verdient. Aber was wir haben, ist die Motivation, in dem, was wir machen, gut zu werden. Und da helfen wir jedem anderen, der die gleiche Motivation hat und den gleichen Ansporn hat, sehr gerne.
Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Man lernt auch viel, darf man auch nicht vergessen. Ne? Es ist schön, irgendwie dann zu sehen, von der ersten Fassung bis zum gedruckten Produkt. Das ist eine schöne Sache. Und wir bemühen uns natürlich, als Verlag das Ganze irgendwie hübsch darzustellen. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz nette Sache. So, jetzt haben wir Glück heute. Der Presseclub findet heute nicht statt. Heute ist das international Frühshoppen wahrscheinlich. Heißt also, wir können so 2-3 Minuten überziehen. Und ich habe hier noch zum Schluss kann dann doch nochmal ein paar Fragen rein. Und die würde ich mal ganz in der schnellen Runde machen. Also kurz antworten bitte. Wie viel DCC-Abenteuer habt ihr schon geleitet bzw. gespielt? Ich fange einfach mal bei Jonas an. Und dann ist als nächstes Marc und dann Dennis dran.
Ungefähr ein Dutzend verschiedene. Ich glaube, ein bisschen mehr als ein Dutzend. Und davon manche auch schon mehrfach.
Ich würde bei mir auch sagen, 10, maximal 15 publizierte und dann nochmal 10, 15 aus eigener Feder, die teilweise, als ich angefangen habe zu leiten, nicht mehr als die Prämisse hatten. Mhm. Aber auch von den publizierten Doom of the Savage Kings, die Segler, die habe ich locker 3-4 Mal schon geleitet.
Mhm. Bei mir sind es so 8. Ich besitze viel mehr Abenteuer, aber diese paar Abenteuer habe ich auch schon oft mehrmals geleitet.
Nächste Frage. Wie verhält es sich mit diesen ganzen Launen, den Makel, der Ungnade und so weiter? Ist das irgendwann nicht mehr ganz so unterhaltsam wie beim ersten Mal? Nutzt sich das irgendwann ab? Wie schaut es aus mit diesem ganzen Tabellenwälzen? Ist das nicht irgendwann hinderlich? Ich fange einfach jetzt mal bei Dennis an.
Nein.
Sehr gut. Jonas.
Nein.
Und Marc?
Das definiert einen Charakter. Das macht einen Charakter zu dem, wer er ist. Und je öfter man macht, desto schneller wird man darin, desto weniger stürzt.
Sehr gut. Ich würde auch noch mal kurz den Hinweis geben, weil das ist, ne, dieses Buch verschreckt immer, weil das immer so wahnsinnig dick ist und so. Ich kann das auch verstehen. Aber es ist eben, diese Zauber, die haben schon einen Aufbau. Also es hat schon einen Sinn, wie die aufgebaut sind. Und oftmals verbessert sich der Effekt nur. Und man muss nicht immer den ganzen Teil lesen. Ja, also das ist nicht ganz so schlecht. So, jetzt kommt die letzte Frage, die wirklich am schwierigsten ist. Was ist der beste Tipp, den ihr geben könnt? Und diesmal fängt Marc an.
Der beste Tipp für was? Der beste
für DCC.
Tipp?
Ich vermute ganz allgemein, der beste Tipp rund um DCC, den man geben kann.
Der beste Tipp, den ich für DCC geben würde, ist nicht Nein sagen. Im Sinne von, wenn etwas passiert ist, passiert es. Wenn die Würfel sprechen, dann lass die Würfel sprechen. Es gibt keine Situation, die abstrus ist. Und man muss als Spielleiter echt lernen, mit den vielen Optionen, die die Zauber und die Welt einem bieten, umzugehen. Einfach go with the flow, einfach weiterspielen, einfach sich drauf einlassen. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Spielleiter. Und gucken, wo man dabei rauskommt.
Sehr schön. Jonas, was ist dein bester Tipp rund um DCC?
Diese Quest for It, Spielphilosophie zu beherzigen. Also zu sagen, das geht alles. Ihr könnt mit den abstrusen Ideen kommen, aber ihr müsst erst da Abenteuer für bestehen.
Sehr gut. Und Dennis?
Entspannt euch mal, ist meine Grundregel. Es gibt keinen Weisheit verheißenden Weg, das Spiel zu leiten, und ich würde auch nicht immer alles genau nach dem Buch machen. Macht einfach, wie es euch gefällt, dass diese Regeln halten unglaublich viel aus, auch an Falsch- oder Andersinterpretationen, wie ihr schon bei uns hier raushört. Egal, macht es einfach.
Sehr gut. Und da ich Verleger bin, würde ich sagen, einfach mal kaufen, das kann nicht schaden, ist eine gute Sache. Schau mal rein, ist wirklich ein tolles Spiel, macht Spaß. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die im Chat waren. Vielen Dank an Dennis, Jonas und Marc für die ganzen Fragen, die beantwortet wurden. Wir würden das Format gerne regelmäßiger machen. Ich finde das nach wie vor toll. Ich hoffe, diese Interaktivität zahlt sich aus. Stellt gerne mehr Fragen, das ist eine super Gelegenheit, um einfach mal alles loszuwerden rund um Dungeon Crawl Classics, was euch interessiert. Ich denke, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wir wünschen allen noch viel Spaß. Oh, Jonas hatte noch eine Anmerkung, aber nur, weil der Presseclub heute nicht stattfindet.
Ja, wenn ihr DCC jetzt gerne mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das tun. Und zwar nächstes Wochenende ist die HeinzCon online.
Richtig.
Und da ist wieder das Team Sesrekan stark vertreten mit Spielrunden. Schaut einfach mal auf, ich glaube, heinzcorn.de. Könnt ihr nach DCC-Runden gucken. Und dann ist natürlich Ende März die Conspiracy Nummer 5. Zeitgleich mit dem Gratis-Rollenspieltag. Auch dort wird es wieder jede Menge Runden Dungeon Crawl Classics geben. Also, wenn ihr selbst da noch mehr Erfahrung sammeln wollt oder auch mal Leute quasi darauf hinweisen wollt, ne, probiert es einfach mal aus, ist das die Gelegenheit.
Ausgezeichnet. Das ist eine super Sache. Hätte ich jetzt vergessen, obwohl Patrick das vorher noch vorbereitet hat. Neben den Spielrunden gibt es auch noch ein paar interessante Besprechungen, die wir haben in Seminaren und Workshops. Insofern lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Vielen Dank. Ich wünsche noch allen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kidicarus.de, alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.